Der neue Podcast Einschlafen mit Tieren. Ab jetzt in deiner Podcast-App. Einschlafen mit Biografien. Dein Podcast zum Einschlafen. Walt Disney. Walter Elias Disney, genannt Walt, wurde am 5. Dezember 1901 in Chicago im Bundesstaat Illinois geboren. Er starb am 15. Dezember 1966 in Burbank, Kalifornien. Disney war Trickfilmzeichner und Filmproduzent aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Er gilt als eine der einflussreichsten und meistgeehrten Persönlichkeiten der Filmwelt des 20. Jahrhunderts. Anfang der 20er Jahre gründete Disney in Kansas City sein erstes Trickfilmstudio. Dort entstanden kurze Werbefilme und Cartoons. 1923 zog er nach Hollywood und gründete gemeinsam mit seinem Bruder Roy die Walt Disney Company. Nach weiteren Kurzfilmen, in denen Zeichentrick und Realfilm kombiniert wurden, erfand Disney 1928 die Figur Mickey Mouse. Diese Schöpfung machte ihn rasch zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Filmproduzenten der Welt. In den 30er Jahren erweiterte das Studio den Zeichentrickfilm um Ton und Farbe. 1937 kam Schneewittchen und die Sieben Zwerge heraus, der erste abendfüllende Zeichentrickfilm und ein Meilenstein der Filmgeschichte. Es folgten weitere Klassiker wie Pinocchio aus 1940, Bambi aus 1942, Cinderella aus 1950 und Dornröschen aus 1959. Im Lauf seiner Karriere wandelte sich Disney vom kreativen Zeichner zum beliebtesten Filmemacher des Landes. Presse und Publikum nannten ihn den Märchenonkel der Nation. Seine Filme begeisterten Menschen aller Altersgruppen. Und Figuren wie Donald Duck und Pluto wurden zu Kultgestalten der Unterhaltungsbranche. Mit der Eröffnung des Vergnügungsparks Disneyland 1955 erfüllte sich Disney einen Lebenstraum. Dieser Park wurde zum Vorbild für weitere Freizeitparks auf mehreren Kontinenten. Schon in den 50er Jahren erkannte Disney die Möglichkeiten des Fernsehens. Er nutzte das neue Medium, um Filme und Serien vorzustellen und gleichzeitig für die Werke seines Studios zu werben. Disney erhielt insgesamt 26 Auszeichnungen der Filmakademie, die als Oscars bekannt sind. Diese Zahl ist bis heute unerreicht. Auch nach seinem Tod entstanden in den Disney-Studios viele erfolgreiche Filme und Serien. Der Name Disney entwickelte sich zu einer weltweit bekannten Marke der Unterhaltungsindustrie. Familie, Kindheit und Jugend. Walter Elias Disney war das vierte von insgesamt 5 Kindern. Sein Vater Elias Disney wurde 1859 in Kanada geboren und starb 1941. Die Mutter Flora, geborene Call, lebte von 1868 bis 1938. Elias stammte aus einer Familie irischer Herkunft. Flora war deutsch-amerikanischer Abstammung und kam aus Ohio. Das Paar heiratete 1888 in Florida, wo Elias eine Zitrusplantage betrieb. Der Familienname Disney geht auf Isigny-sur-Mer in Frankreich zurück. Adelige Vorfahren trugen dort den Namen Disigny. Nach einem geschäftlichen Fehlschlag und der Geburt der beiden ersten Söhne, Herbert und Raymond, zog die Familie nach Chicago in Illinois. Elias arbeitete dort als Zimmermann. Nach der Geburt von Roy, Walt und Ruth wechselte die Familie 1906 nach Marceline in Missouri und bewirtschaftete eine neu erworbene Farm. In dieser Zeit entdeckte Walt seine Liebe zum Zeichnen, nachdem ihm eine Tante einen Zeichenblock geschenkt hatte. Der Obstmarkt brach ein und Elias verkaufte die Farm 1910. Mit dem Erlös von $6,000 erwarb er in Kansas City in Missouri eine Zeitungsfirma, den Kansas City Star. Elias verpflichtete die Söhne Roy und Walt, die Zeitungen auszutragen. Schon um 3:30 Uhr früh liefen sie bei Temperaturen bis minus 30 Grad Celsius durch die Stadt. Lohn oder Taschengeld bekamen sie nicht. Um eigenes Geld zu verdienen, nahm Walt verschiedene Nebenjobs an. 1914 trat er mit seinem Freund Walt Pfeiffer als Amateurkabarettist auf und erhielt dafür $2 pro Abend. 1916 veräußerte Elias das Zeitungsgeschäft und siedelte nach Chicago um, wo er in eine Marmeladenfabrik investierte. Walt blieb zunächst in Kansas City, beendete das Schuljahr und besuchte erstmals Zeichenkurse an der örtlichen Kunstschule. Nebenbei verkaufte er Limonade und Süßigkeiten in Zügen. Im Herbst desselben Jahres folgte er der Familie nach Chicago, arbeitete weiter in kleinen Jobs und belegte 3-mal pro Woche Kurse an der Kunstakademie, die sein Vater finanzierte. Der Dienst seines Bruders Roy in der Armee der Vereinigten Staaten während des Ersten Weltkriegs weckte in Walt den Wunsch, ebenfalls Soldat zu werden. Er war jedoch zu jung. Ein Jahr später meldete er sich freiwillig als Fahrer für das Rote Kreuz in Frankreich und fuhr im Winter 1918 auf 1919 Ambulanzwagen. Durch eigene Zeichnungen und bemalte Jacken verdiente er zusätzliches Geld. Im Herbst 1919 kehrte Walt Disney mit dem festen Entschluss, Zeichenkünstler zu werden, in die Vereinigten Staaten zurück. Er ließ sich wieder in Kansas City nieder, wo auch Roy lebte, und arbeitete als Zeichner für verschiedene Zeitungen und Studios. Dort lernte er Up Iwerks kennen, einen erfahrenen Trickfilmzeichner und Techniker. Gemeinsam gründeten die beiden Anfang 1920 ein eigenes Zeichenstudio. Anfänge des Zeichenstudios. Disney und Iwerks verfügten zu Beginn über ein Startkapital von $250. Von diesem Geld kauften sie die nötige Ausrüstung und mieteten ein kleines Büro, das ihnen als Studio diente. Schon bald zeichneten die beiden kurze Werbefilme für verschiedene Firmen. Wenig später erhielt Disney eine Anstellung in einer Werbeagentur und Iwerks begann dort kurz darauf ebenfalls zu arbeiten. Disney wollte den Zeichentrickfilm weiterentwickeln. Darum experimentierte er ständig, las Bücher über Film und Bewegungsabläufe, sammelte eigene Ideen und entwarf neue Figuren. Seine ersten kurzen Cartoons nannte er Love-O-Grams. Diese liefen in den Kinos von Kansas City als Vorfilme und bestärkten ihn in dem Wunsch, wieder selbstständig zu werden. Am 23. Mai 1920 ließ er sein Unternehmen Love-O-Gram offiziell eintragen. In den folgenden Jahren produzierte das Studio mehrere Kurzfilme. Dazu gehörten Fassungen der Märchen, die Bremer Stadtmusikanten, Rotkäppchen und Aschenputtel. Obwohl sich die Filme verkaufen ließen, reichten die Einnahmen nicht aus. Auch die Stummfilme Alice's Wonderland mit der Kinderschauspielerin Virginia Davis brachten nicht den erhofften Erfolg. Das Unternehmen stand kurz vor der Pleite. In dieser Phase unterstützte Disneys Bruder Roy ihn finanziell und gelegentliche Aufträge halfen, die schlimmste Not zu überstehen. Schließlich fasste Disney den Entschluss, nach Los Angeles zu ziehen und dort einen Neuanfang zu wagen. Für das Zugticket verkaufte er seine Kamera. Mit nur $40 in der Tasche reiste er nach Kalifornien. Hollywood und Durchbruch. In den ersten Wochen nach seiner Ankunft an der Westküste lebte Walt Disney bei einem Onkel. Er bot die in Kansas City entstandenen Kurzfilme mehreren Filmverleihern an. Bald verkaufte er das Konzept der Love O. Graham-Reihe an den Besitzer einer Kinokette, der eine ganze Serie bestellte. Kurz darauf zeigte die New Yorker Verleihfirma Winkler Interesse an den Alice-Filmen und bot pro neuer Rolle $1.500. Um weiterarbeiten zu können, lieh sich Disney Geld von seinem Bruder Roy und anderen Verwandten. Er mietete für $35 im Monat ein kleines Büro. Am 16. Oktober 1923 unterschrieb er einen Vertrag über 12 Alice-Episoden. Dieses Datum gilt als Geburtsstunde der Walt Disney Company. Disney übernahm bei der Reihe Alice in Cartoonland alle Aufgaben selbst. Er führte Regie, bediente die Kamera und fertigte die Zeichnungen. Jeden Gewinn investierte er sofort in den nächsten Film. Sein Ziel war eine ständige technische und künstlerische Verbesserung. Im Juli 1924 kam Up Iwerks aus Kansas City nach Hollywood und schloss sich dem Studio an. Ab der 7. Folge stiegen die Zuschauerzahlen deutlich, weshalb Winkler den Vertrag 2 weitere Male in der Mitte der 20er Jahre verlängerte. Mit den Einnahmen entstand ein größeres Atelier und zusätzliche Zeichner wurden eingestellt. Am 13. Juli 1925 heirateten Walt Disney und Lillian Marie Bounds in Lewiston im Bundesstaat Idaho. Das Paar bekam die Tochter Diane Marie, geboren 1933, und adoptierte später Sharon May, geboren 1936. 1926 legte Disney den Zeichenstift zur Seite. Up Iwerks entwickelte fortan die Figuren, während Disney Ideen lieferte und die kreative Leitung behielt. Bis zum folgenden Jahr entstanden rund 60 Alice-Streifen. Doch das Interesse des Publikums ließ nach. Das Team suchte neue Hauptfiguren und fand sie in Oswald, dem lustigen Hasen. Die Reihe wurde sehr erfolgreich. Disney wollte deshalb bessere Konditionen aushandeln, doch der Verleiher Charles Mintz lehnte ab und hatte bereits mehrere Mitarbeiter des Studios abgeworben. Nach den damals üblichen Vertragsregeln gehörten die Rechte an der Figur dem Verleiher. Disney brach die Zusammenarbeit ab. Auf der Zugfahrt von New York nach Los Angeles notierte Disney eine neue Figur, Mickey Mouse. Bis April 1928 erhielt die Maus ihr endgültiges Aussehen. Ursprünglich hieß sie Mortimer, doch Lillian Disney schlug den Namen Mickey vor. Walt Disney prägte die Persönlichkeit. Up Iwerks entwarf die Zeichnungen und erstellte fast allein den ersten Mickey-Film Plain Crazy. Die Premiere fand am 15. Mai 1928 statt. Der Tonfilm Der Jazzsänger hatte kurz zuvor gezeigt, wie wirkungsvoll synchroner Klang sein kann. Disney verband daher Zeichentrick mit Ton und Musik. Viele Verleiher verlangten die Rechte an der neuen Figur, was Disney ablehnte. Mit Pat Powers fand er schließlich einen Partner, der die Filme an unabhängige Kinos vermittelte. Im November 1928 lief Steamboat Willie in New York an. In dieser Episode traten auch Minnie Maus und Kater Carlo erstmals auf. Kritik und Publikum waren begeistert. Der Erfolg der ersten Tonfilme führte zur neuen Reihe Silly Symphonies, in der Disney Musik, Effekte und frische Animationstechniken erprobte. Innerhalb weniger Jahre wurde Mickey Mouse weltweit bekannt. In den 30er Jahren entstanden insgesamt 90 Kurzfilme mit der Figur. Ihre enorme Popularität schränkte jedoch die erzählerische Freiheit ein, denn das Publikum erwartete ein stets braves Vorbild. Disney suchte darum neue Charaktere. 1934 betrat Donald Duck in Die kluge kleine Henne die Leinwand. Kurz darauf folgten Goofy, Pluto und Daisy Duck. Die goldenen Jahre der Disney-Studios. Walt Disney wollte schon sehr früh den Zeichentrickfilm ständig verbessern. Er suchte nach neuen Ideen und Techniken, um das Genre zu erweitern und beim Publikum beliebter zu machen. Als Pionier in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren nutzte er jede technische Entwicklung. 1932 brachte er den Kurzfilm Von Blumen und Bäumen heraus. Es war der erste Trickfilm im Technicolor-Verfahren und zeigte natürlich wirkende Farben. Im selben Jahr erhielt Disney dafür einen Oscar. Er hatte sich das alleinige Nutzungsrecht für Technicolor bis 1935 gesichert. Um bessere Qualität zu erreichen, investierte er hohe Summen. Der 7-minütige Farbfilm The Band Concert aus 1935 kostete etwa $88.000. Damit war er bis dahin der teuerste Zeichentrickfilm. Während der großen Depression boten die Disney-Studios heitere Filme an. Die Zuschauenden konnten dadurch kurz ihre Sorgen vergessen. Die aufwendige Produktion reduzierte jedoch den Gewinn. Meist spielten die Filme ihre Kosten ein, doch der Haupterlös stammte aus dem Verkauf von Artikeln mit den Figuren, besonders mit Mickey Mouse. Ab Mitte der 1930er ermöglichte die neue Synchronisation Übersetzungen unter anderem ins Deutsche, Französische und Spanische. Dadurch wurden Disneys Filme auf vielen internationalen Märkten populärer. Zunächst brachte United Artists die Filme in die Kinos. Nach Streitigkeiten wechselte Disney zu RKO Pictures, sodass United Artists nicht mehr am späteren Erfolg beteiligt war. Etwa 1935 waren die Disney-Studios in Hollywood ein millionenschweres Unternehmen und zugleich das größte Zeichentrickstudio. Disney wollte das Medium trotzdem weiterentwickeln, sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich. Bereits im Jahr 1934 kursierten Gerüchte über einen abendfüllenden Zeichentrickfilm. Auf einer Europareise mit seinem Bruder Roy 1935 sah Disney in Paris ein Programm, das mehrere seiner Kurzfilme zu einem langen Abend füllte. Das bestärkte ihn in seinem Vorhaben. Seit seiner Jugend begeisterte ihn der Stummfilm Snow White mit Marguerite Clark. Darum entschied er sich für das Märchen Schneewittchen. Er plante Kosten von $250.000 und eine Produktionszeit von 18 Monaten. Das neue Projekt übertraf alles, was das Studio bis dahin versucht hatte. Disney arbeitete mit großer Begeisterung und setzte fast das gesamte Personal auf Schneewittchen. Er kontrollierte jede Szene, jede Kameraeinstellung und jeden Schnitt. Die während der Produktion eingeführte Multiplankamera konnte nur in noch nicht gedrehten Szenen eingesetzt werden. Disney hätte am liebsten den gesamten Film mit dieser Technik neu aufgenommen. Er ließ Zeichnungen wiederholen, wenn das Ergebnis nicht seinen Vorstellungen entsprach. Ein wichtiges Element war auch der gezielte Einsatz von Farben. Fachleute warnten, das Publikum könne keine 80 Minuten grelle Farben aushalten. Darum wurden im Labor Farbtöne getestet, die sanfter wirkten und dennoch die gewünschte Stimmung erzeugten. Presse und Kollegen sprachen wegen des ungewissen Erfolgs bald von Disneys Folly, also von Disneys Torheit. Der hohe Aufwand verlängerte die Arbeit fast auf 3 Jahre und vervielfachte das Budget. Disney nahm große Kredite auf. Am Ende kostete der Film etwa $1.750.000. Schneewittchen und die 7 Zwerge erlebte am 21. Dezember 1937 im Carthay Circle Theater in Hollywood seine Premiere vor vielen Prominenten. Der Film wurde zu einem Meilenstein der Filmgeschichte. Er spielte mehr als $8.500.000 ein und war damit der bis dahin erfolgreichste Film. 1939 überreichte die Filmakademie Disney einen Ehren-Oscar, bestehend aus einer normalen Statuette und 7 kleinen Nachbildungen. Nach diesem Erfolg ließ Walt Disney ein größeres Studio in Burbank errichten. Die Kosten betrugen etwa $3 Millionen und rund 1.500 Menschen arbeiteten dort. Disney plante, jedes Jahr 2 Langfilme fertigzustellen, die die Qualität ihrer Vorgänger übertreffen sollten. Nach 2 Jahren Arbeit hatte Pinocchio im Februar 1940 Premiere. Die Produktion verschlang rund $2.500.000, also mehr als Schneewittchen. Die Kritik lobte den Film und er wurde in 7 Sprachen synchronisiert. Doch der beginnende Zweite Weltkrieg ließ den europäischen Markt wegbrechen. Das traf sowohl Pinocchio als auch den im November 1940 gestarteten Musikfilm Fantasia. Fantasia war eine Neuheit, denn erstmals verband ein Zeichentrickfilm Werke von Ludwig van Beethoven, Piotr Iljitsch Tschaikowski und Igor Strawinski mit animierten Bildern. Die Musik unter Leitung von Leopold Stokowski wurde als erster Kinoton in Stereoton präsentiert. Trotz dieser Innovationen brachten beide Filme Verluste ein. Dadurch wurde es für Disney schwierig, weitere große Kredite zu erhalten. Kriegs- und Nachkriegsjahre. Die frühen 40er Jahre begannen für Walt Disneys Studio mit großen Geldsorgen. Dumbo entstand unter äußerst bescheidenen Bedingungen. Im Frühjahr 1941 legte ein mehrere Wochen dauernder Streik die Arbeit lahm. Weder Dumbo noch Bambi, dessen Produktion 1937 begonnen und 1942 beendet wurde, erreichten den Erfolg von Schneewittchen. Dennoch gelten sie heute als Klassiker. 1942 erhielt Disney für Fantasia einen Ehren-Oscar. Während des Krieges wurden rund 700 Soldaten der amerikanischen Flugabwehr auf dem Studiogelände untergebracht. Das Unternehmen fertigte Unterrichts- und Informationsfilme sowie Zeichentrickpropaganda. 1941 bat das Außenministerium der Vereinigten Staaten Walt Disney um eine Reise des guten Willens nach Lateinamerika. Seine Aufgabe, den kulturellen Austausch zu fördern und in jedem besuchten Land einen kurzen Film zu drehen. Das Ergebnis war der etwa 40-minütige Streifen Saludos Amigos, der 1943 in die Kinos kam. Als Fortsetzung folgte 3 Caballeros, uraufgeführt 1945. Beide Filme spielten ihre Kosten ein, reichten aber nicht, um größere Produktionen zu finanzieren. Nach Kriegsende stand das Studio mit rund $4 Millionen Schulden da. Lange Zeichentrickfilme waren nicht zu stemmen, daher wurden mehrere Kurzfilme zu abendfüllenden Programmen zusammengefügt. So entstanden Werke wie Fröhlich, Frei, Spaß dabei und Musik, Tanz und Rhythmus in der zweiten Hälfte der 40er Jahre. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stellte Disney neben neuen Trickfilmen auch Abenteuerfilme her, etwa Die Schatzinsel nach Robert Louis Stevenson und 20.000 Meilen unter dem Meer nach Jules Verne. Hinzu kam eine Reihe von Dokumentarfilmen. Der erste, Die Robbeninsel, erschien 1948 und gewann einen Oscar. Darauf folgten weitere Tier- und Naturdokumentationen von den Studios als True Life Adventures, Abenteuer im Reiche der Natur, bezeichnet. Die Reihe People and Places stellte unterschiedliche Länder und ihre Bewohner vor. Durch diesen Erfolg konnte Disney wieder aufwendigere Projekte angehen. Seit 1948 arbeitete das Team an einem neuen Märchenfilm. 1950 lief Cinderella an. Der größte Triumph seit Schneewittchen und Wendepunkt für die Studiofinanzen. Peter Pan kam 1953 heraus. Die Geschichte hatte Walt Disney bereits als Kind fasziniert und der Film wurde zu einem der größten Publikumserfolge des Studios. Im gleichen Jahr startete Die Wüste lebt, der erste abendfüllende Naturfilm. Auch dieses Werk erwies sich als künstlerische und finanzielle Sensation und belebte das Genre der Dokumentation. Dank der verbesserten Lage gründete Disney einen eigenen Filmverleih, was Vertrieb und Vermarktung seiner Produktionen deutlich erleichterte. Fernsehpionier und Disneyland. Anfang der 50er Jahre suchte Walt Disney neue Einnahmequellen für seine vielen Pläne. Er gehörte zu den ersten Filmproduzenten in Hollywood, die das junge Medium Fernsehen nutzten. Mit dem Sender American Broadcasting Company Paramount schloss er einen Vertrag über 7 Jahre. Disney lieferte die wöchentliche Sendung Disneyland. Der Sender erhielt dafür ein Drittel der Anteile an der Firma, die den gleichnamigen Vergnügungspark finanzieren sollte. Ein weiterer Anteil ging an Western Publishing, den Herausgeber der Disney Comics. Die erste Folge entstand im Oktober 1954. Bald sah das Publikum Walt Disney jede Woche als freundlichen Erzähler. Er stellte neue Filme vor, erklärte Tricktechnik und kündigte Serien an. Sein Gesicht wurde so in den Vereinigten Staaten sehr bekannt. Mitte der 50er Jahre erreichte die Reihe Davy Crockett die höchsten Einschaltquoten. Hauptdarsteller Fess Parker wurde über Nacht ein Star und die Geschichten kamen später auch ins Kino. Disney ließ viele Beiträge bereits in Farbe drehen. Obwohl die Sender zu dieser Zeit nur schwarz-weiß ausstrahlen konnten. Die höheren Kosten zahlten sich später bei Kinoaufführungen und Farbwiederholungen aus. Mehrere Fernsehsendungen widmeten sich der Raumfahrt. Disney arbeitete dafür mit dem Raketenpionier Wernher von Braun zusammen. Auch der Zeichner Ward Kimball stand vor der Kamera. Gemeinsam erklärten sie Zukunftsvisionen für Reisen ins All. Mit dem deutschen Physiker Heinz Haber entstand zudem das Special, unser Freund das Atom, das ein positives Bild der Kernenergie zeichnen sollte. Am 17. Juli 1955 eröffnete Walt Disney seinen ersten Vergnügungspark, Disneyland, in Anaheim südlich von Los Angeles. Später kaufte er sämtliche Anteile zurück und wurde alleiniger Eigentümer. Die Gestaltung entstand zusammen mit Künstlern aus den Disney-Studios. Die Hauptstraße erinnert an Marceline, die Stadt seiner Kindheit. Eine Parkeisenbahn spiegelt Disneys lebenslange Begeisterung für Züge. Im selben Jahr kam Susi und Strolch in die Kinos. Es war der erste Disney-Zeichentrickfilm im CinemaScope-Format. Das Unternehmen erzielte nun Erfolge mit Freizeitpark, Filmen, Fernsehsendungen, Musik, Merchandising und Comics. Disneys Medienreich wuchs rasch. Seit 1950 arbeitete das Studio außerdem an einer neuen Märchenverfilmung. Nach mehreren Pausen lief Dornröschen schließlich 1959 an. Der Film entstand ebenfalls in CinemaScope und kostete etwa 6 Millionen Dollar. Zu dieser Zeit erhielt die Fernsehsendung Disneyland einen neuen Namen: Walt Disney Presents. Das Programm bot Western, die Serie Zorro, Geschichten der Hardy Boys und viele weitere Formate. Für Kinder gab es den Mickey Mouse Club sowie zahlreiche Comicreihen. Die Zeichner blieben meist ungenannt. Auf dem Titel stand allein Walt Disneys Name. Letzte Tätigkeiten. Anfang der 1960er Jahre wandte sich Walt Disney von abendfüllenden Filmen ab und richtete den Blick verstärkt auf seinen Vergnügungspark. Bereits 1963 besuchten jedes Jahr rund 7 Millionen Menschen Disneyland in Anaheim. 1964 kaufte Disney ein weitläufiges Gelände bei Orlando in Florida. Daraus entstand später das Walt Disney World Resort, das sich als noch erfolgreicher erwies. Die Eröffnung erfolgte jedoch erst 1971. Zum sogenannten Florida Project zählten neben dem Freizeitpark eine experimentelle Stadt mit dem Namen Experimental Prototype Community of Tomorrow sowie ein eigener Flughafen. Beide Vorhaben wurden nach Walt Disneys Tod aufgegeben. Ebenfalls 1964 kam der bis dahin erfolgreichste Spielfilm des Studios in die Kinos: Mary Poppins. Der Film erhielt bei 13 Nominierungen 5 Oscars. Der letzte Film, an dem Walt Disney persönlich mitarbeitete, war Das Dschungelbuch. Die Fertigstellung im folgenden Jahr erlebte er nicht mehr. Gesellschaftspolitische Einstellung. Walt Disney beschrieb sich selbst als Patriot und als entschiedenen Gegner des Kommunismus. Seine ablehnende Haltung verstärkte sich, nachdem die Hollywood-Gewerkschaften begannen, auch Zeichentrickzeichner zu organisieren. Sein Studio wurde daraufhin 1941 bestreikt. Kritiker warfen ihm eine enge Zusammenarbeit mit dem FBI vor und unterstellten ihm, seine Zeichentrickfilme für Kriegspropaganda genutzt zu haben. Disney soll dem FBI als Informant Berichte über mutmaßlich kommunistisch aktive Beschäftigte seines Konzerns geliefert haben. In der McCarthy-Ära bedeuteten solche Meldungen für die Genannten häufig Haft oder die Aufnahme auf eine schwarze Liste. Ob Disney zu seinen Aussagen gedrängt wurde, bleibt umstritten. Fest steht, dass er sich der möglichen Folgen bewusst war. Eine Gruppe von Filmschaffenden, bekannt als The Hollywood Ten, verweigerte die Zusammenarbeit mit den Ermittlern und wurde verhaftet. Politisch fühlte sich Disney der Republikanischen Partei verbunden. Bei der Präsidentschaftswahl 1964 unterstützte er den ausgesprochen konservativen Senator Barry Goldwater, der jedoch deutlich gegen Lyndon Baines Johnson verlor. 1966 setzte sich Disney bei der Gouverneurswahl in Kalifornien für seinen Freund Ronald Reagan ein, der die Wahl gewann. Vor der Präsidentschaftswahl 1944 bewarb sich Disney als Wahlmann für das Electoral College. Er trat für die Republikaner an. Kalifornien stimmte jedoch für das demokratische Duo Franklin Delano Roosevelt und Harry S. Truman, sodass Disney nicht in das Gremium einzog. Akten des FBI, die nach dem Freedom of Information Act zugänglich sind, geben Einblick in Disneys Kontakte zu den Behörden. Disney galt außerdem als homophob. Er entließ den Schauspieler Tommy Kirk, nachdem er von dessen Homosexualität erfahren hatte. Tod und Nachlass. Am 15. Dezember 1966 starb Walt Disney. Er war zu diesem Zeitpunkt 65 Jahre alt und hatte sein Leben lang stark geraucht. Kurz zuvor war er wegen Lungenkrebs operiert worden. Disney hinterließ Aktien im Wert von 18 Millionen Dollar. Nach heutigem Stand entspräche das ungefähr 143 Millionen Dollar. Sein Leichnam wurde eingeäschert und anschließend auf dem Forest Lawn Friedhof in Glendale im Bundesstaat Kalifornien beigesetzt. Der ältere Bruder Roy übernahm daraufhin die Geschäfte der Walt Disney Productions und kümmerte sich um den neuen Freizeitpark. Nach Disneys Tod verbreitete sich das Gerücht, er habe sich kryonisch einfrieren lassen. Wann und von wem diese Behauptung in Umlauf gebracht wurde, ist unbekannt. Dass viele Menschen den Bericht nicht sofort als unwahr zurückwiesen, lag zum einen am Mangel an Informationen über die Beisetzung und zum anderen an Disneys Ruf als technischer Vordenker. Das war Einschlafen mit Biografien, dein Podcast zum Einschlafen.